Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Lebendiger Gott, du bist in unserer Mitte. Du willst uns begegnen und auch heute zu uns sprechen. Hilf, dass wir dein Wort hören und verstehen, dass es uns Trost, Halt und Orientierung für unser Leben, auch für das Leben unserer Gemeinden gibt. Amen. Ich lese den Predigttext, der ist heute ganz kurz, die Predigt nicht. Der Predigttext, das ist der Wochenspruch, den wir am Anfang gehört haben, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 13, Vers 29. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reiche Gottes. Liebe Gemeinden, liebe Schwestern und Brüder, als wir diesen Gottesdienst geplant haben, haben wir als erstes den Termin festgelegt. Und da wussten wir noch gar nicht, was ist eigentlich das Thema, was für diesen Sonntag vorgeschrieben ist. Und dann haben wir auf einmal entdeckt, das Thema, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Das ist ja genau das, was heute hier bei uns geschieht. Markneukirchen liegt als Gemeinde so ziemlich in der Mitte und tatsächlich sind ja Menschen aus dem Osten, aus dem Westen, aus dem Süden gekommen, auch aus dem Norden, mindestens die Superintendentin heute. Ja, wir sind hier zusammengekommen zu diesem besonderen Festgottesdienst anlässlich der Verschwesterung unserer Gemeinden. Aber ist denn dieser Gottesdienst wirklich so ein großes Fest? Oder ist es nicht auch etwas, was in vielen von uns auch Sorgen und Ängste aufsteigen lässt? Eine gewisse Traurigkeit, dass es jetzt auch bei uns so weit ist und sicher in Zukunft noch weitergehen wird. Strukturreformen, ein Wandel, in dem wir uns als Gemeinden befinden. Natürlich, diese Strukturen, das ist nicht etwas, was wir uns selbst von Anfang an gewünscht haben und ausgedacht haben, um mal wieder etwas Neues in die Gemeinden hineinzubringen. Nein, diese Strukturreformen, die folgen ja einer Entwicklung nach, mit der wir alle zu tun haben. Die Entwicklung nämlich, dass bei uns Gemeinden kleiner werden, dass immer weniger Menschen dazukommen, manchmal auch in den eigenen Familien. Diese Strukturen, die tragen dem ein Stück Rechnung, das ist ein Versuch, ein Stück etwas von dieser Entwicklung aufzufangen, um möglich zu machen, dass auch immer noch in Zukunft an allen Orten Gemeinde leben kann. Ich kann die Sorgen, die damit verbunden sind, tatsächlich sehr gut nachvollziehen und verstehen. Jeder und jede von uns kommt aus ihrem Ort und da steht ihre Kirche. Und jede dieser Kirchen, das ist ja für sich auch etwas ganz Besonderes, ein Kleinod hier im Süden des Vogtlandes. Und wie viele wunderschöne Erinnerungen haben viele gerade mit diesen Kirchen. Hier sind wir getauft worden, konfirmiert. Hier haben wir geheiratet, haben so manches gute Wort erfahren, wodurch wir aufgebaut wurden, was uns weitergeholfen hat im Leben. Hier sind die Orte, an denen wir Gott begegnet sind. Soll das nun alles immer weniger werden? Am Ende eine Zentralisierung, dass nur noch Gottesdienst in Magna Kirchen gefeiert wird? Ganz so wird es nicht werden. Das hoffe ich und ich denke, dafür wird auch Gott sorgen. Aber wo wir schon einmal bei den Kirchen sind, die uns ans Herz gewachsen sind, so möchte ich gern mit Ihnen im Hauptteil dieser Predigt ein Stück darüber nachdenken, was wir da für Schätze haben. Ich möchte dabei ausgehen von den Namensgebern oder von den Namen, die unsere Kirchen tragen. Und da begegnen uns echte Schätze, Schätze aus der Geschichte des ganzen Christentums, von den Anfängen bis heute. Schätze, die auch für uns heute noch Inspiration sein können, die uns Motivation schenken, auch für die Zukunft. Ja, ich möchte einmal mit Ihnen in aller Kürze all diese Kirchen durchgehen und diese Namen jeweils verbinden mit einem Aspekt unseres Glaubens, der mir auch ganz besonders wichtig geworden ist. Ich fange mal an mit dieser Kirche, die St. Nikolai-Kirche. Sie ist benannt nach Nikolaus von Myra. Nikolaus, ein ganz bekannter Heiliger. Jedes Jahr in der Adventszeit feiern wir das Nikolausfest und schenken uns kleine Sachen. Das Schenken war auch für Nikolaus von Myra damals wichtig, ein Bischof, der im 3. und 4. Jahrhundert gelebt hat in Kleinasien. Es wird erzählt, dass er zum Beispiel einmal drei Jungfrauen aus der Not geholfen hat. Die waren im heiratsfähigen Alter, aber die Familie hatte kein Geld und der Vater hat daraufhin geplant, sie in die Prostitution zu schicken, weil er den Brautpreis nicht bezahlen konnte. Und da hat sich heimlich der Bischof ans Haus geschlichen und drei Goldbrocken durchs Fenster geworfen und ihnen so geholfen. Die Jungfrauen konnten standesgemäß heiraten. Es werden noch andere Legenden über Nikolaus berichtet. Für mich an dieser Stelle steht Nikolaus beispielhaft für einen ganz wichtigen Wert, der uns Christen ausmacht, nämlich die gelebte Nächstenliebe. Die Zuwendung zum Nächsten. Das ist etwas, was Menschen auch in der heutigen Zeit durch uns als Gemeinden erfahren dürfen. Und wenn sie das erfahren, dass Christen anpacken, auch ganz praktisch, dann wird in den Augen auch der außenstehenden Kirche attraktiv. Etwas ganz Besonderes. Ich gehe mit Ihnen nach Landwüst. Da haben wir eine kleine Kirche, die St. Laurentius-Kirche. Laurentius hat etwa in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts gelebt. Er stammte aus Spanien und war Diakon in der Gemeinde in Rom. Er hat dort in einer Zeit gelebt, als die Gemeinde bedrängt war. Der Bischof von Rom wurde auf Anordnung des Kaisers enthauptet. Und dann wollte der Staat an das Kirchenvermögen. Laurentius war so etwas wie ein Schatzmeister. Er hat die Kirchengüter verwaltet. Er hat dann Folgendes gemacht. Er hat den Schatz der Kirche genommen und an alle Gemeindeglieder, besonders die Armen, verteilt. Dann hat er die Kranken und Verkrüppelten, die Armen versammelt und am Tag der Übergabe hat er all diese Menschen dem Hauptmann präsentiert und gesagt, das ist der wahre Schatz der Kirche. Daraufhin wurde er gefoltert und um seines Glaubens willen auf einem Grillrost umgebracht. Laurentius steht für mich für die Treue und für das Zeugnis. Das, was Gott uns schenkt, das ist so viel wert, dazu stehe ich bis zum Ende. Das wünsche ich mir auch für uns, so eine Treue zu Gott, die auch durchhält, wenn uns manchmal das andere bequemer erscheint, wenn wir manchmal oberflächlich gesehen durch anderes einen größeren Vorteil im Leben haben. Wir gehen weiter nach Schönberg, die südlichste Kirche von Sachsen, eine Marienkirche. Übrigens auch die Kirche in Wohlbach ist eine Marienkirche mit dem schönen Namen zu unserer lieben Frau Maria. Maria, auch eine ganz besondere Gestalt der Bibel, eine bekannte Person. An ihr finde ich bemerkenswert, dass Gott ihr die Geburt von Jesus auch nicht einfach so übergestülpt hat, sondern er sich wie ein Gentleman verhalten hat. Durch den Erzengel Gabriel hat er erst einmal nachgefragt, bist du überhaupt bereit, diesen Retter zu empfangen? Und sie hat ja gesagt. Maria hat sich Gott hingegeben, sie hat sich ihm zur Verfügung gestellt. Und das trotz allem Schweren, was sie in ihrem Leben noch erleben sollte. Sie hatte später ganz schön damit zu kämpfen, wer Jesus tatsächlich ist, dass er sich oft anders verhalten hat, als sie sich als Mutter vielleicht gewünscht hat. Sie musste mit ansehen, wie er am Kreuz starb, durfte dann aber auch Zeugin des lebendigen Herrn sein, des Auferstandenen. Liebe Schwestern und Brüder, dadurch, dass Maria sich Gott so hingegeben hat, ihm zur Verfügung gestellt hat, wurde ihr die Ehre zuteil, dass durch sie das Heil in die Welt gekommen ist, in der Person Jesus Christus. Was könnte geschehen und geschieht auch noch heute, wenn Menschen sich so Gott zur Verfügung stellen, dann kommt auch durch uns, auch heute, das Heil zu den Menschen. Jetzt gehe ich mal nach Klingenthal. Da gibt es in Sachsenberg die St. Johanneskirche. Ich habe es mir extra erklären lassen. Sie ist benannt nach Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer, ein großer Prophet, der die Menschen damals gewarnt hat und darauf hingewiesen hat, nehmt es mit Gott ernst. Er wird kommen und er kommt zum Gericht. Er hat aufgerufen, die Menschen zur Umkehr. Ändert euch, wendet euch wieder Gott zu. Und Johannes der Täufer hat auch ganz klar auf Jesus Christus hingewiesen, der nach ihm kommt und von dem wir alles Gute erwarten dürfen. Johannes der Täufer steht für mich so gesehen für die Wichtigkeit der Umkehr zu Gott, der Abkehr von allem Bösen. Und dass wir Jesus Christus ganz kräftig in unseren Blick nehmen und nie aus den Augen verlieren. Eine ganz wichtige Grundlage für unser Christsein. In Brunn-Döbra, da gibt es die Lutherkirche, benannt nach dem Namensgeber unserer Kirche, Martin Luther. Ja, über Martin Luther könnte man natürlich tagelang referieren, gerade in einer lutherischen Kirche. Aber ich fasse es kurz. Was mich an Martin Luther ganz besonders fasziniert, ist, wie im Grunde alles angefangen hat, wie er zu dem großen Reformator geworden ist und wie dann diese Reformation entstanden ist, die die Welt damals verändert hat. Martin Luther ist zu dem geworden, der er geworden ist, durch ein ganz intensives Studium der Heiligen Schrift, begleitet von inbrünstigem Gebet. Durch die intensive Beschäftigung mit der Bibel hat er die Rechtfertigungslehre erkannt und so viel anderes, was wir auch heute noch als großes Geschenk verstehen. Im Blick auf uns, was kann alles passieren und was würde alles passieren, wenn auch wir heute uns die Bibel so sehr zu Herzen nehmen wie Luther? Im Wort Gottes steckt so viel Kraft. Durch die Beschäftigung mit der Bibel wird uns Gottes Geist gegeben. So hat es Luther damals erkannt. Und Gottes Geist, den brauchen wir ganz dringend. Dann gibt es in unseren Gemeinden einige Kirchen, die haben gar keinen Namen. Da gehört die Kirche in Zwotha dazu, die Kirche Erlbach, die Kirche in Marienei und die Kapelle in Rauen. Sie haben schon einen Namen, aber keinen Namenspatron, keine besondere Bezeichnung. Aber ich finde auch das ganz spannend. Sie stehen für mich im heutigen Zusammenhang für all die Menschen, die eine wichtige Rolle in Gottes Reich eingenommen haben, die aber niemand kennt. Und da gibt es so viele, auch unter uns. Wie viele Großväter und Großmütter haben in Treue zu Gott den Glauben weitergegeben in ihre Familie, an Kinder und Enkel? Und wie viele tun es noch heute auch unter uns? Namenlose Helden und doch wichtig für das Reich Gottes. Jetzt komme ich nochmal zu Maria. Denn da habe ich einen wichtigen Aspekt vergessen, den will ich Ihnen nicht verschweigen. Es sind ja nicht nur die Männer, die in Gottes Reich mitbauen, sondern auch die Frauen gehören dazu. Gott beruft Männer und Frauen aller Generationen und selbst die Kinder und baut mit ihnen sein Reich auch unter uns. Dann haben wir in unseren Gemeinden einige Kirchen, die haben keinen Menschen als Namenspatron, sondern in ihrem Namen steckt schon das Göttliche drin, ja, Gott selbst. Es ist, als würden uns diese Kirchen mahnen, nicht nur auf die Menschen zu schauen, sondern immer wieder auch zu Gott, um den es im Kern geht, auf den es im Grunde ankommt. Da haben wir zwei Kirchen in Bad Brambach und in Adorf, die heißen Michaeliskirche, benannt nach dem Erzengel Michael. Sie erinnern daran, dass Gott uns nicht allein lässt, sondern er zu uns Engel sendet, die uns Gottes Botschaft weitergeben, die uns schützen, die für uns streiten. Für mich ist das ein starker Hinweis darauf, dass Gott auch heute noch an uns interessiert ist. Er uns nicht uns selbst überlässt. Er spricht auch heute noch zu uns. Er wirkt in unserer Mitte. Er schützt uns und er streitet für uns. Und ich denke, das ist etwas ganz Großartiges zu wissen, dass Gott bei uns ist, gerade auch in dieser Strukturreform. Gott ist bei uns, er wird bei uns sein und uns in all dem auch beistehen und leiten. Dann haben wir in Klingenthal die Kirche mit dem schönen Namen Zum Friedefürsten. Da kommen wir ans Zentrum des Glaubens. Zu Jesus Christus. Er ist der Friedefürst. Diese Kirche stellt bei diesem großen Geschenk, was wir in Jesus finden, einen Aspekt besonders heraus, nämlich, dass Jesus uns den Frieden bringt. Durch sein Sterben und seine Auferstehung, durch die Versöhnung, den Frieden mit Gott und auch Frieden mit uns selbst. Und dann auch den Frieden mit unseren Mitmenschen, mit allen, die um uns leben. Wenn Frieden herrscht, dann ist das die Grundlage für Freude, für Glück und das Leben überhaupt wachsen kann und dass etwas weitergehen kann. Das schenkt uns unser Herr Jesus Christus. Da mache ich mal eine kleine Anmerkung und das sage ich zuerst einmal den Magner Kirchnern. Wusstet ihr, dass Jesus einmal gesagt hat, du sollst den Klingenthaler lieben wie dich selbst? Das hat er gesagt. Und den Klingenthalern übrigens hat er was ganz ähnlich gesagt. Er hat gesagt, du sollst den Magner Kirchner lieben wie dich selbst. Das hat er auch gesagt, liebet eure Feinde, nicht wahr? Also, liebe Schwestern und Brüder, in der Bibel sind die Worte so überliefert: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber das ist genau das, was Jesus gemeint hat. Du sollst den Klingenthaler lieben wie dich selbst und den Magner Kirchner auch. Ich finde es im Zusammenhang mit der Strukturreform etwas ganz Großartiges, dass von der Klingenthaler Gemeinde damals der Wunsch kam, dass sie doch hier in diese Südregion mit dazukommen können, wo auch Markneukirchen mit drin ist. Das ist für mich ein ganz großes Zeichen und auch ein Stück Versöhnung und Heilung von tatsächlich echten und tiefen Verletzungen. Und ich denke, es ist gut, wenn wir alle auf diesem Weg weitergehen, auf diesem Weg der Versöhnung. Jetzt komme ich zur letzten Kirche. In Bad Elster, da gibt es die Sankt Trinitatis Kirche. Sie erinnert an das Lob Gottes selbst, als dreieiniger Gott. Wir dürfen im Gottesdienst und darüber hinaus das Geheimnis Gottes feiern. Gott werden wir nie in unserem Leben in aller Fülle verstehen können, und doch dürfen wir wissen, dass dieser Gott uns zugewandt ist und er uns liebt. Und auch die Menschen, alle Menschen in unseren Orten. Und dann finde ich es bemerkenswert, dass in diesem Gedanken der Dreieinigkeit Gottes selbst so etwas drinsteckt wie ein Urbild für das, was wir hier in der Struktur mit Leben füllen dürfen: Einheit und Vielfalt. Gott selbst ist in sich, in seinem Wesen, eins. Und doch sind es mehrere Personen. Jede Person der Gottheit hat in der Heilsgeschichte auch eine eigene Rolle, eigene Aufgaben. Der Sohn ist eben nicht gleich der Vater. Sie sind unterschieden und doch sind sie eins. Sprechen gewissermaßen mit einer Stimme, haben eine Liebesbewegung hin zu den Menschen. Einheit und Vielfalt. All diese Kirchen und diese Schätze, die ich so ein bisschen angedeutet habe, sie zeigen etwas von der Größe des Reiches Gottes durch alle Jahrhunderte hinweg. Nämlich, dass es im Reich Gott durchaus diese Vielfalt gibt und geben muss. Und das ist auch gut. Und doch gehören wir alle zusammen. Und wir, liebe Schwestern und Brüder, sind ein Teil davon, ein Teil dieses Reiches Gottes. Und ich bin wirklich ehrlichen Herzens gespannt, was auch für besondere Gaben aus unseren einzelnen Gemeinden ja etwas beizutragen haben zum großen Ganzen. Was einzelne Menschen unter uns für Begabungen haben, die sie auch zur Verfügung stellen können für alle. Wenn alle das tun, dann sind alle Gebende, aber zugleich alle auch Beschenkte. Das macht Gemeinde aus, und das soll und darf es auch bei uns. Und dabei machen wir auch nicht Halt an den Grenzen unseres Schwestern-Kirch-Verhältnisses, sondern dürfen darüber hinausgehen. Ins Vogtland, in unser Land, ja, wir sind Kirche weltweit, auch über Konfessionsgrenzen hinweg. Jetzt könnte hier ein Ende sein, ist es noch nicht ganz. Ich mache es aber kurz, das Ende, indem ich noch einmal auf den Wochenspruch komme. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. An den Namenspatronen unserer Kirche haben wir es gesehen. Sie gehören dazu und auch wir dürfen dazugehören. Jesus hat dieses Wort einmal gesagt, als es darum ging, dass es auch mal eine Zeit gibt, da schließen sich die Türen. Nicht jeder wird mehr hineinkommen in Gottes Reich. Und dann sagt er aber im nächsten Atemzug diesen Satz: Es werden Menschen kommen in Gottes Reich aus allen Himmelsrichtungen. Menschen aus der ganzen Welt. Und alle gehören sie zusammen. Das ist ein Wort, das beschreibt so die Sammlung am Ende aller Tage. Am Ende sitzen wir gemeinsam an einem Tisch. Und doch dürfen wir dieses Gemeinsame auch schon jetzt erleben, die wir noch auf dem Weg sind. Wir erleben es heute, in diesem Gottesdienst, wo wir zusammengekommen sind. Damit verbinden manche aber vielleicht auch in der ganz praktisch gesehen die Sorge, ja, ist das jetzt vielleicht auch die Entwicklung, dass wir eben uns nur noch an einem Ort treffen und in meiner Gemeinde so nach und nach das gemeindliche Leben zurückgeht. Genauso, liebe Geschwister, soll es aber nicht sein. Denn dieser Sammlung am Ende geht noch etwas ganz Wichtigeres zuvor, nämlich, dass Gott uns in die Welt sendet. Wir sind als Kirche berufen, nicht nur uns zu versammeln und zu treffen, sondern gerade hinauszugehen zu den Menschen bei uns und ihnen die große Liebe Gottes zu verkünden, sie einzuladen, diesen wunderbaren Gott kennenzulernen. Tatsächlich gibt es immer beides, dass wir Christen uns versammeln, uns zusammenfinden, auch die neu hinzukommen. Aber immer wieder werden wir auch von Gott gesandt, hinaus in die Welt, um dort zu wirken und durchaus auch in unseren Gemeinden, indem wir dort Gottesdienst feiern. Aber auch darüber hinaus, in unsere Familien, zu unseren Arbeitskollegen, überall dorthin, wo wir sind und leben. Dort will Gott, dass wir als Christen leben und uns zu Gott bekennen und Menschen einladen zu ihm, der unser aller Leben ist. Gott schenke uns dazu seine Gnade. Amen.